Ich habe mich etwas gefragt, haben das die Amerikaner unterschätzt? Haben das die Israeli unterschätzt? Hat man geglaubt, das läuft wie in Venezuela?
Wo liegt für Sie der entscheidende Kritikpunkt? Und glauben Sie, es war ein Fehler, den Iran anzugreifen?
Die sind halt sehr oberflächlich. Das muss man sagen, jetzt auch ohne Überheblichkeit. Die glauben, ja, mit Luftkrieg kannst du das alles machen, minimalinvasiv. Aber wenn natürlich eine Mädchenschule in Mitleidenschaft gezogen wird und da Kinder sterben, dann ist eben auch diese Präzision nicht so präzis, wie man es gerne hätte.
Ja.
Die haben diese Hauptschlagader jetzt gepackt, diese Straße von Hormuz.
Ja.
Die haben Tausende von Minen, nach wie vor. Da reicht eine Explosion, dass keine Reederei mehr ein Schiff durchschickt. Da sind halt schon sehr viele Fragen damit verbunden, ob das dann klappt. Und das kann gewaltig schief gehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Roger Köppel von der Weltwoche. Herr Köppel, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Herr Friedrich, vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne, immer gerne. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich freue mich immer auf unsere Gespräche, weil danach ich einfach erstens intellektuell getriggert bin und zweitens immer klüger aus den Gesprächen herausgehe. Und ich hoffe und ich glaube auch und ich weiß auch, ihr lieben Zuschauer, dass es euch genauso geht. Und wir haben ja natürlich ein völlig dominantes Thema natürlich, nämlich den Iran-Krieg. Da gibt es solche und solche Stimmen und ich habe immer wieder das Thema angeschnitten und ich war überrascht natürlich über den Backlash teilweise. Ich finde es wichtig, dass wir weiterhin den Diskurs leben. Und aus dem Grund möchte ich natürlich auch mit Ihnen sprechen, Herr Köppel, weil Sie sind auch ein bisschen kritisch, das Ganze. Wir sehen, dass die aktuelle Entwicklung im Iran natürlich spannend ist. Und Sie haben gesagt, es ist der Durchbruch der Realität und das Ende vieler Illusionen über die internationale Ordnung. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was Sie damit meinen.
Genau, ich hab das auch ein bisschen auf mich bezogen. Ich habe geschrieben, ja, auch ich bin sozusagen noch lange gewissen gutmenschlichen Schönwettervorstellungen der Wirklichkeit da angehangen und habe da die sogenannte Nachkriegsordnung und die regelbasierte Ordnung und ich habe all diese Begriffe natürlich auch verwendet, Völkerrecht, und mir ist einfach, Journalisten brauchen ja immer ein bisschen länger, bis sie etwas durchschaut haben. Viele unserer Zuschauer oder meiner Zuschauer und Leser haben das eigentlich schon viel länger durchschaut, aber eben nobody's perfect. Ist mir einfach irgendwie, also hoffentlich klar geworden, dass wir da zum Teil und auch ich bestimmten Fiktionen hinterhergelaufen sind. Dass ich glaube jetzt wirklich letztinstanzlich klar ist, dass so schön diese Ideale sind, des Völkerrechts, der regelbasierten Ordnung, das spielt im Konfliktfall keine Rolle. Es sind die nationalen Interessen, die dominieren. Und es sind die Machtverhältnisse auf diesem Planeten, die sich im Moment verändern. Und aus dieser Veränderung heraus ergeben sich dann diese Konflikte, die wir jetzt beobachten, sei das Ukraine, sei das Venezuela, sei das Iran. Das ist nicht zu rechtfertigen, da bin ich nicht im Geschützturm des Panzers, der auf der einen oder anderen Seite mitjubelt. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch versuchen hier, das zu erkennen, worum es geht, damit man eben auch, dass unsere Politiker, die ja die Zeitungen lesen, und viele machen das, was sie in den Zeitungen lesen, dass die dann eben auch nicht diesen Gespenstern und Illusionen hinterherlaufen. Und abgesehen davon hoffe ich einfach, dass die Amerikaner wissen, was sie machen, dass die Israeli wissen, was sie machen. Ich habe da ein gewisses Vertrauen in die Realitätstauglichkeit der betroffenen Personen. Aber wenn wir beobachten, wie sich jetzt dieser Krieg hinzieht, die Risiken, dieses Nadelöhr, diese Halsschlagader der Straße von Hormuz mit all den Auswirkungen, dann kann man natürlich schon ein paar Sorgenfalten auf der Stirn sich werfen sehen.
Ja, genau, es gibt ja solche und solche Stimmen, Sie haben es schon erwähnt, also viele auch im Westen haben natürlich gesagt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Auf der anderen Seite sagen dann die Kritiker natürlich, gut, 47 Jahre lang hat das Völkerrecht den iranischen Menschen auch nichts gebracht und ein Regime, was seine eigenen Menschen sozusagen auch erschießt, ermordet, ist definitiv nicht würdig, das Völkerrecht zu zitieren. Unabhängig davon, ob die Menschen jetzt das gutheißen oder schlechtheißen im Iran, es sind viele Menschen auch tatsächlich enttäuscht von Donald Trump, weil er ging ja auch in die Wahl nach dem Motto, wir müssen diese schrecklichen Kriege beenden. Sind Sie auch persönlich enttäuscht von Donald Trump? Also hat er sein Versprechen de facto gebrochen bezüglich immer neuer Kriege? Mein Event geht in die nächste Runde. Ich lade dich wieder herzlich ein am 8. und 9. Mai 2026 in die Motorworld in Metzingen. Unter dem Motto Aufbruch, Diskurs, Leben treffen sich Menschen, die reden wollen. Nicht übereinander, sondern miteinander. Dabei steht der Diskurs natürlich im Mittelpunkt. Respektvoll, pluralistisch, meinungsstark. Hier darfst du Fragen stellen, widersprechen, mitdenken und mitdiskutieren. Und dich mit Menschen vernetzen, die den offenen Austausch genauso schätzen wie du.
Ist man eigentlich froh, dass man auf so ein Event gehen kann, um eigentlich geistig Gleichgesinnte zu treffen und sich mit denen auszutauschen.
In einer einzigartigen Atmosphäre, die inspiriert, verbindet und Mut macht. Denn Aufbruch beginnt dort, wo Menschen den Dialog wagen.
Mir persönlich geht es auch ein bisschen um die Vernetzung, um vielleicht Leute kennenzulernen.
Und es geht einfach hier in legerer, lockerer Atmosphäre. Man trifft sich, man ratscht, jeder ist sofort mit dem anderen per Du.
Dich erwarten inspirierende Vorträge und offene Diskussionen zu den Themen, die unsere Zeit bewegen. Finanzen, Bitcoin, Geopolitik, Gesellschaft und Zukunft. Und dieses Mal ist das Line-Up wirklich einzigartig und sucht seinesgleichen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Sarah Wagenknecht, Frauke Petri, Horst Lünning, Nico Jilch, Fabian Kowalik und viele weitere hochkarätige Speaker.
Da war so viel Input drin und so viel Wahrheit. Und das ist auch sehr kritisch gewesen, aber auch sehr gut.
Ja, einfach ihre Meinung sagen und da ein Stück weit für die Freiheit eintreten, das finde ich klasse und deshalb bin ich auch hier.
Nutze außerdem die einmalige Gelegenheit, die Speaker persönlich zu treffen, Fragen zu stellen, gemeinsam Fotos zu machen und ihr Bücher direkt vor Ort signieren zu lassen. Marklit ein 2026. Aufbruch, Diskurs, Leben. Am 8. und 9. Mai in der Motorworld Metzingen. Jetzt Tickets sichern.
Ja, das befremdet mich eben etwas, wenn ich jetzt auch Politiker sehe, die ich zum Teil schätze, zum Beispiel einen Tino Chrupalla. Ich halte das für einen sehr bäumigen Politiker, wie wir in der Schweiz sagen. Aber ich habe etwas gestutzt, als er gesagt hat, er sei jetzt da enttäuscht von Donald Trump. So als ob jetzt Donald Trump sozusagen eine Galionsfigur oder ein Bannerträger gewesen wäre für das eigene oder dass man da im Fanclub wäre. Ich meine, Donald Trump ist ein amerikanischer Präsident, der vertritt einmal amerikanische Interessen, so wie er sie definiert und wie er sie glaubt zu sehen und verstrickt sich da natürlich auch in gewisse Widersprüche, gerade auch was Kriege angeht. Er hat zum Beispiel gesagt, man solle nur Kriege führen, die man gewinnen kann. Er hat gesagt, man werde diesen Krieg sehr schnell beenden. Vielleicht nicht ganz so schnell wie den Ukraine-Krieg, den wollte er ja in einem Tag beenden. Das ist ja auch nicht ganz gelungen. Und jetzt ist er im nächsten Krieg. Und da ist natürlich schon die Frage, die man hat, ja, ist jetzt plötzlich Trump in dem gleichen Sanatorium krank wie die Politiker, die er eigentlich kritisiert hat? Und das kann man einfach noch nicht beurteilen. Aber enttäuscht, ich habe nicht eine persönliche Enttäuschung über Donald Trump, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht sozusagen der Indikator meines Seelenheils, was der amerikanische Präsident macht. Aber ich sehe einfach, wie die Amerikaner oder dieser Präsident auf eine Situation reagiert. Und diese Situation ist, dass die Amerikaner nach der Dominanz 30 Jahre Kalter Krieg gewonnen, mehr oder weniger unilaterale Vorherrschaft, die Chinesen liegen am Boden, die Russen sind total am Boden 1990 und die Amerikaner haben ziemlich alleine bestimmt, auch die Regeln hier auf diesem Planeten. Und jetzt merkt man, die Amerikaner sind immer noch stark, aber sind nicht mehr so stark. Deshalb ziehen sie sich zurück, sagen sie, ja, in der Ukraine, das müssen wir irgendwie abschließen, das ist nicht unser strategisches Schwergewicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Monroe-Doktrin. Wir schauen, dass Venezuela da nicht Öl verkauft an unsere Rivalen Russland und China. Dann gehen wir rein, hat man sehr schnell gemacht. Für Putin beschämend, wenn man sieht, wie effizient da die Amerikaner vorgegangen sind. Ja. Und jetzt im Nahen Osten, das auch offensichtlich jetzt für Trump ein strategisches Zentralgebiet ist, sonst würde er das nicht machen. Und ja, ich beobachte das und ich versuche da die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen für uns. Was heißt denn das eigentlich für uns, wenn wir sehen, wie die Raubtiere da ihre entsprechenden Reviere absichern? Also nicht Enttäuschung, aber sagen wir mal mit eiskalter diagnostischer Brille aus der Distanz von der schweizerischen Zuschauertribüne aus versuche ich das zu studieren, ohne den Kopf zu verlieren.
Ja, aus dem Grund schätze ich auch Ihre Expertise so sehr zu verschiedenen Themen, weil Sie das ein bisschen auch dann aus einer Ferne beurteilen können und vielleicht nicht so emotional aufgeladen sind wie vielleicht andere Kommentatoren dann auch in Deutschland oder generell auch in der westlichen Welt. Jetzt ist es ja aber auch so, da stimmen Sie wahrscheinlich auch überein, dass natürlich diese, wie soll ich sagen, präzisen chirurgischen Militärangriffe, die wir da gesehen haben, jetzt sowohl in Venezuela als auch wohl im Iran, ja nicht vergleichbar sind mit dem Desaster in Afghanistan, also mit Boot on the Grounds und so weiter, wo man dann wirklich versucht hat, da vor Ort einen Regimewechsel hinzubekommen. Und viele Kommentatoren im Westen sehen natürlich auch diese Militärschläge gegen das iranische Mullah-Regime als notwendige Sicherheitsmaßnahme, weil man ja eventuell Gefahr gelaufen wäre, damit mit Atomraketen zu hantieren. Sie haben sich deutlich skeptischer dementsprechend ausgedrückt. Wo liegt für Sie der entscheidende Kritikpunkt? Und glauben Sie, es war ein Fehler, den Iran anzugreifen?
Ich kann Ihnen diese Frage noch nicht beantworten, ob ich glaube, dass es ein Fehler ist. Es kann sich natürlich als gigantischer Fehlschlag erweisen. Aber auch das Gegenteil ist natürlich möglich. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich den eigenen Standpunkt hier vergewissert.
Ja.
Jetzt aus Schweizer Sicht ist jeder Krieg, vielleicht auch aus deutscher Sicht, jeder Krieg zu verurteilen. Weil in jedem Krieg und eben auch in einem präzisen Krieg, Sie haben die Präzision angesprochen, das stimmt auf der einen Seite, aber wenn natürlich eine Mädchenschule in Mitleidenschaft gezogen wird und da Kinder sterben, dann ist eben auch diese Präzision nicht so präzis, wie man es gerne hätte.
Ja.
Und deshalb ist da immer auch die Gefahr natürlich, dass man in eine komische Rolle der Rechtfertigung von Gewalt kommen kann, an der man ja selber gar nicht beteiligt ist, auch die Entscheidungen nicht treffen kann oder beeinflussen kann, weil das sind wirklich nationale Interessensentscheide der Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist ja nicht einmal in den USA ausgemacht, ob das jetzt im Interesse der USA ist. Jetzt könnte man argumentieren zur Verteidigung von Trump. Sagen, ja gut, also, dass der Iran eine Bedrohung bedeutet für die USA, das hat jeder amerikanische Präsident seit Ronald Reagan, also seit dem Regimewechsel, seit dieser ganzen Revolution, die ja übrigens auch durch Amerikaner, indem sie mitverursacht wurde, da kann man dann die ganze historische Dimension reinnehmen, da haben sie auch ihre Mitverantwortung oder ihre Mitschuld, dass sich da eben dieser vielleicht säkulare westliche Kurs nicht durchgesetzt hat im Iran. Man hat es eben übertrieben, falsch gemacht, wie oft halt. Und auf jeden Fall haben alle amerikanischen Präsidenten, inklusive Obama, haben immer gesagt, der Iran ist eine riesige Bedrohung für uns und man hat das rhetorisch beschworen, man hat aber nie gehandelt. Man hat Abkommen gemacht, die sich dann als nicht so erfolgreich erwiesen haben. Und so könnte man sagen, Trump hat vielleicht eine günstige Gelegenheit gesehen, um hier eigentlich dieser ganzen Rhetorik aus amerikanischer Perspektive entsprechend nachzuleben und das umzusetzen. Ob das erfolgreich ist oder nicht, kann ich schwer beurteilen. Es ist interessant, wie Trump vorgeht, außenpolitisch. Anders, Sie haben das angesprochen, kommen wir vielleicht noch drauf. Jetzt auf der kritischen Seite, und das meldet sich natürlich dann in meinem Kopf auch zu Wort, wenn da argumentiert wird im letzten Sommer, jawohl, wir haben jetzt also mit diesen Präzisionsbombardements, damals B-2-Bombern, haben wir diese iranischen Atomprogramme sozusagen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vaporisiert, also die sind völlig zurückgeworfen, Jubelmeldungen des Präsidenten und dann plötzlich Schubumkehr, aha, jetzt ist doch eine Bombe unmittelbar greifbar, das hört man seit 20 Jahren, dass der Iran unmittelbar vor einer Bewerkstelligung einer Atombombe steht. Das ist immer behauptet worden und hat sich aber nicht materialisiert. Ich sehe dann natürlich diese UNO-Konferenz mit Colin Powell und den Massenvernichtungswaffen des Iran. Hat sich aber auch nicht als ganz treffsichere Diagnose herausgestellt.
Das sind alles
Versuche, Kriege zu begründen. Ja. Genauso absurd oder einleuchtend wie zum Teil Putin mit seinen Nazi-Zuschreibungen in der Ukraine. Überall steckt vielleicht ein Körnchen Wahrheit drin, aber diese Narrative sind natürlich alle kritisch zu begutachten. Da kann man vieles kritisieren, aber im Sinne eben der nationalen Interessen, der Sicherheitsfragen und vor allem auch Israel. Für Israel ist der Iran eine existenzielle Bedrohung gewesen. Und das haben die Iraner auch immer wieder dokumentiert und gesagt, wir wollen dieses Land von der Landkarte wischen. Und da kann ich jeden israelischen Regierungschef verstehen, der sagt, so etwas ist einfach, das ist wie eine Klinge am Hals. Und da müssen sie wahnsinnig aufpassen. Und mich stört dann einfach, wenn da aus unserem wohlstandsverwahrlosten Europa heraus, wo die meisten Leute nie Militärdienst geleistet haben, die größten Baumumarmer und alle Grünen und weiß nicht was sind heute die Strategieexperten und selber noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, aber sie wissen natürlich ganz genau, was man machen muss. Und ich glaube einfach, angesichts dieser auch tragischen und schicksalsschweren Ereignisse, dass da einfach Leute abgeschossen werden, quasi aus den Verhandlungen heraus, mehr oder weniger. Während das omanische Regierungs-, der Außenminister gesagt hat, man stehe unmittelbar vor einer Einigung bezüglich der Atomwaffen. Das ist ja diesem Schlag der Amerikaner vorausgegangen. Glaube ich einfach, da muss man ein bisschen zurückstehen, weniger moralisieren, mehr analysieren. Und das heißt natürlich, dass wir in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, uns wird doch vor Augen geführt, um was es da geht. Es geht nicht mehr um Gender-Toiletten, es geht nicht mehr um Windrädchen und Solarzellen. Die ganze Welt redet nur noch von Öl und Gas. Da hat man uns erzählt, von dem können wir uns emanzipieren. Das sei alles Vergangenheit, diese fossilen Brennstoffe, die müssen weg. Und plötzlich ist man da in die Wirklichkeit zurückkatapultiert. Und das ist für mich eigentlich das einzig Positive in 700 Anführungszeichen, dass ich hoffentlich, dass diese drei menschlichen Abrissbirnen, habe ich sie genannt, diese drei menschlichen Abrissbirnen, Trump, Putin, Netanyahu, dass die da ein paar Schlafwandler und Traumtänzer zur Vernunft bringen, dass man die eigenen Interessen wieder nach vorne bringt. Letzte Bemerkung dazu, auf Deutschland gemünzt, sie haben ein riesiges Publikum in Deutschland. Ich meine, man sieht doch jetzt die ganze Absurdität der Ukraine- und Russland-Politik einer Bundesregierung, aber auch zum Teil der schweizerischen Regierung, dass man sich dermaßen auf einen unversöhnlichen Konfrontationskurs begeben hat, gesagt hat, wir wollen keine Pipelines aus Russland, wir wollen all diese Energiedinge abschneiden, übermütig, überheblich, und die Kernkraftwerke, die schalten wir auch ab, noch 2023, glaube ich, die letzten. Und wir liefern uns Energieträgern aus, wo man sich in einer Art Selbsthypnose einredet. Mit dem könne man dann einen Industriestandort bewerkstelligen. Und jetzt, wo es wirklich eng wird mit der Straße von Hormuz, schlagen ja diese Energiepreise nach oben. Ja. Und Deutschland ist in einer Abhängigkeit energiepolitisch wie noch nie, jetzt einfach von den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, hier muss man einfach wieder zur Realpolitik, zur Interessenspolitik zurückfinden und aufhören mit diesem gefährlichen Moralismus, mit dieser Selbstüberschätzung.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir sehen den Durchbruch der Realität, wie Sie es schon genannt haben, in jeglicher Beziehung. Also egal ob Geopolitik, Wirtschaft oder auch grüne Transformation. Also das fällt uns ja gerade überall auf die Füße. Man merkt halt, dass man mit Gendern oder mit irgendwelchen anderen Geschichten, Geschlechtsumwandlung etc. halt nicht irgendwie Wohlstand erzeugt oder halt die breite Masse gewinnt oder halt mit Windrädchen oder mit Solaranlagen. Und jetzt kommt die bittere Realität, die uns jetzt auf die Füße fällt. Und wir sehen ja den Niedergang Deutschlands, aber auch Europas. Und selbst die EU, Frau von der Leyen, hat ja gesagt, dass die Abschaltung der Atomkraftwerke strategisch wohl doch ein Fehler war. Und das ist natürlich schon krass zu hören, weil die EU war ja auch diejenige, die den Green Deal und die grüne Transformation mit vorangetrieben hat. Aber jetzt haben wir in Deutschland 1 Billion Euro in ein Parallelnetzwerk investiert, was halt nicht grundlastfähig ist und was den Strom de facto teurer gemacht hat, nicht günstiger, und noch mehr Abhängigkeiten. Also es ist schon sehr absurd eigentlich, dieser wirtschaftliche Selbstmord, den wir da sehen und erleben. Und jetzt haben Sie einen guten Punkt erwähnt, nämlich die menschlichen Abrissbirnen. Und Sie hatten auch Netanyahu erwähnt mit Israel. Und wie gesagt, Sie haben es ja gesagt, der Iran hatte ja als Islamische Republik in seiner Staatsdoktrin drin, dass man den Staat Israel vernichten möchte. Also es gibt kein anderes Land, die sowas irgendwo festgesetzt hat. Ne? Also Belgien sagt nicht, wir müssen jetzt hier irgendwie Frankreich vernichten oder so oder andersrum. Das ist schon ein bisschen pervers und perfide. Jetzt natürlich die Frage, inwiefern glauben Sie denn, dass Israel, Trump und die USA in diesen Krieg reingezogen, rein manipuliert oder vielleicht sogar erpresst hat, was manche sogar behaupten? Oder wegen Epstein und so weiter? Oder glauben Sie, das war jetzt einfach nur ein Schulterschluss unter alten Bekannten und Freunden?
Aber lässt Sie mal mich etwas intensiver wieder mit Richard Nixon auseinandergesetzt. Er ist auch so ein interessanter Politiker, ambivalent, nicht? Die einen verteufeln ihn und die anderen haben einen gewissen Respekt und sogar Bewunderung. Und mich reizen ja solche Ambivalenzen. Mir ist immer unbehaglich, wenn sich zu viele Leute auf engem Raum zu einig sind und da in ihrem Hurra-Moralismus voranpreschen. Und ich glaube einfach, das gibt natürlich eine strategische Allianz zwischen Israel und Amerika. Und es gibt natürlich hier, da gibt's größere Experten als mich. Aber es gibt einfach viele Verbundenheiten. Ich meine, ich bin kein besonders religiöser Mensch und ich will jetzt auch nicht diese Karte hier in dem Sinn offensiv ausspielen, aber das hat mich auch immer bewegt. Ich meine, Jerusalem, Athen, Rom, das sind so die drei Welthauptstädte unserer Kultur und dass wir da eine spezielle Beziehung haben und dass uns das vielleicht ein bisschen näher steht als Damaskus und Mekka, ist ja nicht völlig sozusagen überraschend oder an den Haaren herbeigezogen. Und diese Theorie habe ich gehört, das ist natürlich auch so etwas, dass die Israelis jetzt da die Amerikaner sozusagen instrumentalisiert hätten. Das ist ja auch etwas die Theorie eines Tucker Carlson, der sich da meines Erachtens also ja durchaus auch um Kopf und Kragen redet. Aber klar, es gibt auch viele Israel-Kritiker, Israel macht auch nicht alles richtig und Gaza. Man kann das zum Teil nachvollziehen. Aber ich muss jetzt einfach sagen, damit die Kirche im Dorf bleibt, beim Iran, bei diesem Regime, dass man auch, Entschuldigung, verstehen, nicht rechtfertigen muss, aber die Entstehungsbedingungen, woher kommt das? Da sind Millionen Leute auf die Straße gestanden, als Khomeini zurückgekommen ist, diese Revolutionsgarden jetzt, diese schreckliche Terrortruppe da, die hat ihre Vorstufe in der Geheimpolizei des Schahs von Persien gehabt. Das ist ein ganz mächtiger Apparat. Da ist also die Stasi vermutlich ein Chorknabenverein im Vergleich dazu gewesen. Da bin ich nicht Experte in dem. Das ist schon auch, das sind alles legitime Fragen. Aber am Ende des Tages muss man sehen, Iran hat die USA als großen Satan bezeichnet. Die iranische Regierung hat ziemlich viele amerikanische Bürger umgebracht. Jetzt kann man das alles auch wieder in den größeren Kontext stellen, alles richtig, alles korrekt, aber das sind halt die Faktoren, die dann das Verhältnis von Staaten bestimmen. Über Israel haben wir gesprochen, dass die beiden zusammenstehen. Das hat Trump immer bekräftigt. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür. Wird zum Teil auch kritisch gesehen. Ich kann das aber nachvollziehen. Und wer bin ich jetzt, um hier da als Schiedsrichter darüber zu stehen? Und die sehen jetzt nach diesen ersten Schlägen, nach diesen Aufständen, auch die da brutalst niedergeschlagen werden mussten, die sind vermutlich zum Schluss gekommen, jetzt ist endlich der günstige Moment, um diese Regierung, die auch in der arabischen Welt, diese iranische Regierung als arrogant empfunden wird, die kommen auch nicht überall gut an. Wir machen, wie das jetzt sehr hart formuliert wurde, ich gebe das einfach mal wieder, die Drecksarbeit. Wir gehen jetzt da rein, im Sinne unserer Interessen. Es gibt eine Neuordnung des Nahen Ostens. Und wenn wir sehen, die Reaktionen der Iran-Verbündeten, China, Russland, denen das sicher nicht alles gefällt, was da passiert, die russischen Medien sind da zum Teil sehr kritisch, vor allem kommen sie mit dem Völkerrecht, die fühlen sich natürlich ungerecht behandelt, haben sie auch recht. Ich meine, das ist ja himmelschreiend, diese doppelten Maßstäbe, nicht? Wenn Russland das angebliche Völkerrecht verletzt, ist der Untergang des Abendlandes. Wenn die anderen ein Land angreifen, dann ist das der Durchbruch zur Freiheit. Ich kann das auch verstehen, aber aus der Sicht der Amerikaner hat es genügend Gründe gegeben, den Israeli zu helfen. Im Detail ist dann wiederum zu beobachten, dass die eben Begründung des Kriegs, dann scherbelt es dann wieder gewaltig. Also wenn Außenminister Rubio gefragt wird, ja, war der Iran eine unmittelbare Bedrohung, hat er ja gesagt, Ja, nein, keine direkte, aber Israel wollte sowieso angreifen und dann hätten sie uns angegriffen. Das sind natürlich auch Aussagen, mit denen lieferst du dich den Kritikern sozusagen als Messer. Aber aus der Distanz betrachtet gab es begründete nationale Interessen, Sicherheitsinteressen, hier diesen Militärschlag zu wagen. Ob das richtig war, das wird sich zeigen. Ob zu rechtfertigen, das ist sowieso lächerlich, wenn man das jetzt irgendwie von uns aus versucht. Das müssen die Amerikaner und die Israelis selber wissen. Mhm. Ob das wirklich das Risiko wert ist, was sie jetzt machen, das kann ich nicht beurteilen. Mhm.
Ja, das mit dem Völkerrecht ist ein berechtigter Punkt auf jeden Fall. Man könnte ja, es ist ja heuchlerisch, ne? Man könnte ja fast meinen, dass das Völkerrecht nur gilt, wenn es den Interessen der Mächtigen eigentlich entspricht, ne? Oder wenn es halt ins Narrativ passt, dann wird die Völkerrechtskarte gezogen. Aber wenn die Amerikaner, und die machen das ja seit über 80 Jahren, immer wieder mal Kriege auch teilweise basierend auf Lügen initiieren, dann war es immer für die Demokratie und für die Freiheit und Regimewechsel. Und wir glaube, beide wissen, Regimewechsel ist, glaube ich, ein untergeordnetes Ziel. Es geht natürlich um Macht, um Rohstoffe, um Geld. Und die Hegemonie natürlich, ne? Man schadet ja auch dann mit dem Angriff auf den Iran natürlich auch seinem größten Widersacher, nämlich den Chinesen, weil die halt viel Öl aus dem Iran beziehen. Und vielleicht hat man da sozusagen den Kriegsschauplatz in die Hinterhöfe vertagt und erstmal so Proxy Wars gestartet. Mhm. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir immer wieder auch Angriffe sehen der Iraner mit Raketen und Drohnen. Glauben Sie, das wird weiter anhalten? Manche sagen, die sind am Ende eigentlich, das hält nicht mehr lange. Andere sagen, nee, die machen das sehr, sehr klug. Es wird weiterhin Angriffe geben auf Raffinerien, auf Häfen, auf Tanker, die machen die Straße von Hormuz zu und so weiter. Was ist da Ihr Ausblick?
Also ich war auch schon in der arabischen Welt, in der im weitesten Sinne auch etwas in diesem Gebiet. Im Iran selber war ich noch nie. Kenne einige Iraner, die natürlich in der Schweiz leben oder in Deutschland, in Frankreich, die natürlich alle geflohen sind damals. Sehr schwierig zu beurteilen. War in anderen Ländern, Irak, Türkei, Afghanistan, gerade letzthin. Es ist schwierig zu sagen, wie stabil diese Regierung ist. Aber ich denke, für diese Frage muss man sich auch immer wieder vertiefen und sagen, ja, warum sind die überhaupt an die Macht gekommen? Mhm. Was war damals eigentlich los? Wieso hat eigentlich der Schah sich nicht durchgesetzt? Was wurde damals falsch gemacht? Und ja, das sind die religiösen Fundamentalisten, sind zurückgekommen als Reaktion auf die zu große Säkularisierung und Verwestlichung des Schahs, der da als Handlanger des Westens angeschaut hat. Das sehen wir in vielen diesen Ländern. Das ist der ewige Konflikt zwischen Herkunft und Zukunft, zwischen Tradition, Religion und Moderne. Und das hat hier einfach auch vehement zugeschlagen. Wie groß der Rückhalt jetzt dieser Regierung ist, wie groß der Anteil der reinen Gewalt ist, dass sie das Land überhaupt noch kontrollieren können. Und wie viel ist noch freiwillige Zustimmung, ist noch Anerkennung, kann ich nicht beurteilen. Auch wie der Khamenei, gibt ja die Theorie, nicht uninteressant, dass durch die Tatsache, dass er jetzt quasi liquidiert wurde, hat er sich vielleicht auch zu einer Art Märtyrer gemacht. Vorher war er ein alternder, krebskranker Despot, auch in den Augen von vielen Iranern. Was löst das aus? Sehr, sehr schwierig zu sagen. Rein vom Militärischen glaube ich zu beobachten jetzt eine Strategie. Jetzt kommt ein kühner Sprung, der erinnert mich etwas an die Strategie der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Was hat unser Land gemacht, um sich vor einem Angriff zu schützen, einzuigeln? Unsere Armee hat sich in die Berge zurückgezogen und hat die Verkehrslinie durch den Gotthard, hat sich dort draufgesetzt, sozusagen die Straße von Hormuz in der Mitte Europas, zwischen Italien und Deutschland. Und man hat einfach gesagt, wenn jetzt einer kommt, dann riegeln wir dazu, machen wir fertig, das gibt Guerillakrieg, da müsst ihr x Divisionen aufwenden, um das wieder zu öffnen. Da haben die Deutschen gesagt, machen wir nicht. Und gleichzeitig haben die Schweizer auch nicht immer so genau geschaut, was in diesen Zügen da drin war, die Waffenlieferungen und so weiter. Okay, überleben im Krieg, nicht moralisieren, wir wissen nicht, wie es damals war. Genau das machen meines Erachtens jetzt die Mullahs. Die haben diese Hauptschlagader jetzt gepackt, diese Straße von Hormus.
Ja.
Die haben Tausende von Minen, nach wie vor. Da reicht eine Explosion, dass keine Reederei mehr ein Schiff durchschickt, weil das nicht zu verantworten ist. Sie haben noch riesige Bestände an Drohnen und eben an Minen. Das heißt, sie konzentrieren ihre Kräfte vor allem darauf. Und das ist, glaube ich, jetzt die Strategie. Sie machen jetzt einen Stresstest. Sie sagen, okay, wir würgen diese Energieengpassroute, dieses Zentrum, diesen Nabel der Welt sozusagen, der Energiewelt, den würgen wir ab. Und jetzt schauen wir mal, ob die da im Westen, ob der Amerikaner durchhält oder ob dem dann schon bei den nächsten Wahlen alles um die Ohren fliegt, wenn sie so lange durchhalten. Und da würde ich jetzt einfach, ich habe mich etwas gefragt, haben das die Amerikaner unterschätzt? Haben das die Israeli unterschätzt? Hat man geglaubt, das läuft wie in Venezuela? Hat man es geglaubt, vielleicht wie Trump? Entschuldigung, wie Putin vor dem Einmarsch in die Ukraine? Ja, das ist ja sturmreif da. Diese Neonazis, die angeblichen in Kiew, die werden alle davonrennen, wenn sie da unsere Panzerdivisionen sehen.
Ja.
Hat sich auch grässlich verkalkuliert da der Kreml. Auch die Gegenkräfte völlig unterschätzt, die da gekommen sind. Bis dahin eigentlich Putin, der überlegte Stratege, plötzlich steht er mit abgesägten Hosen da. Und Trump muss natürlich aufpassen, dass ihm noch das Gleiche passiert. Weil wenn das dort weiterläuft, kann das, aber da sind Sie dann der Experte, Herr Friedrich, muss ich Sie interviewen, dann kann das exponentielle Auswirkungen haben auf die Wirtschaftsentwicklung. Und das ist jetzt der Krieg, und ich habe gesehen, im Wall Street Journal dieser Tage schreiben Sie schon, also jetzt müsse das Trump durchziehen, sonst habe er die Mullahs quasi heilig gesprochen, weil dann hätten die bewiesen, dass sie ein Erpressungsinstrument haben und eigentlich unzerstörbar sind, wenn sie diese Straße von Hormus kontrollieren können.
Ja, ist so, tatsächlich. Und die Kollateralschäden bezüglich einer Rezession sogar global wären natürlich verheerend. Und dann müssten die Notenbanken reagieren, müssten die Zinsen senken, dann kommt eine zweite Inflationswelle. Dann würde auch irgendwann in den ärmeren Ländern natürlich auch Hunger ausbrechen. Ne? Also auch der arabische Frühling ist eigentlich ein Konstrukt der Finanzkrise 2008. Und wenn man das ganze System versteht, weiß man auch, was es für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Sie haben noch eine sehr
interessante... Übrigens ganz wichtig, was Sie sagen mit dem Hunger.
Ja.
Da gehen auch sehr viele, auch Düngemittel und so weiter, gehen durch diese Straße. Phosphor, wenn du diese Düngemittel nicht hast...
Ja.
Dann können bestimmte Ernten gar nicht stattfinden, kann gar nichts angepflanzt werden. Das hat dann Auswirkungen noch über Monate. Also da ist jetzt schon ein ziemlicher Showdown, dass Redoui der Mullahs an der Straße von Hormuz, Konzentration der Kräfte mit maximaler Erpressungswirkung für den Rest der Welt.
Ja.
Hoffentlich wissen Trump und Netanyahu, was sie tun.
Ja, also viele sagen ja, die beiden hätten keinen Plan, aber to be honest, jeder, der sich ein bisschen mit Militär auskennt, weiß natürlich, dass so ein Militärschlag monatelang, wenn nicht jahrelang vorbereitet wird. Also es ist jetzt nicht so, dass die morgens aufwachen und sagen, wir greifen jetzt mal hier den Iran an. Das heißt, da hat es natürlich geheimdienstliche Vorarbeit gegeben und die Truppenverschiebungen etc. pp. Und ich glaube natürlich, diese ganzen Verhandlungen waren nur Scharade, um vielleicht die Iraner oder die Weltöffentlichkeit zu beruhigen als Beruhigungstablette. Das war nur gute Miene zum bösen Spiel. Und Sie haben vollkommen recht. Also man sagt zwar immer, ja, 20% des weltweiten Öls geht über die Straße von Hormuz. Das stimmt, aber viel entscheidender sind, dass 31% der Düngemittel über die Straße von Hormuz gehen. Und da sind die Schäden dann noch viel krasser, vor allem bei den Ärmsten der Armen, tatsächlich, wie Sie es richtig gesagt haben. Sie haben gesagt, was ich auch eine interessante These fand, war, Atomwaffen könnten in manchen Fällen sogar eine stabilisierende Wirkung haben. Heißt das, wenn jetzt die Mullahs die Atombombe gehabt hätten, hätte es wahrscheinlich keinen Krieg gegeben, aber werden jetzt nicht auch viele andere Staaten dazu animiert, schnellstmöglich in den Besitz von Atomwaffen zu kommen, um sich sozusagen zu schützen vor irgendwelchen Angriffen der Amerikaner oder anderen Nationen?
Ja, das ist so eine Idee aus dem Giftschrank, die ich ja schon länger mit mir herumtrage. Ich kann mich erinnern, noch als ich in Deutschland sogar tätig war, Chefredaktor der Welt, da habe ich damals tatsächlich auch mal mit einem Schweizer Bundesrat die Frage diskutiert, weil es ging auch schon um Iran und die Bombe. Wäre das vielleicht sogar, hätte das eine zivilisierende Wirkung? Also wenn man im Kreis der Atommächte am Tisch sitzt mit den Erwachsenen, dass das auch eine disziplinierende Wirkung hat. Und ich finde diese These an sich noch interessant. Ja. Ich habe dann allerdings, als ich das geschrieben habe, habe ich da gerade ein paar Telefone bekommen, auch von Kollegen jetzt, die eher, ich sag mal, stärker auf der Seite von Israel sind. Und haben gesagt, weißt du, das ist ja ein schönes Gedankenspiel, aber du hast komplett den Verstand verloren. Also wenn ich da meine Verwandten versuche oder wenn ich tätig bin in Tel Aviv oder so und wir wissen jetzt, dass die Iraner eine Atombombe haben, das kannst du vergessen. Das würden wir nie zu, das dürfen wir nicht zulassen und so weiter. Also, ja. Israelischen Kollegen haben das gesagt. Aber das ist so eine Frage. Ich meine, die Atombombe hat da diesen paradoxen Effekt, dass sie einerseits grotesk abschreckt und diese unglaubliche Zerstörungskraft birgt. Aber zum anderen ist sie irgendwie auch ein Friedensgarant und führt ja auch die Atommächte dazu, miteinander in einen Dialog zu treten. Aber das sind natürlich Fragen, eben, ich sag mal, da würde ich jetzt nicht die absolute These sozusagen in die Richtung bringen, ja, gebt den Iranern jetzt eine Atombombe, dann kommt's gut, dann haben wir dort die zivilisierende Wirkung. Aber es sind zumindest Szenarien, die man sich mal überlegen muss und die man sich auch fragen kann, auch ob das, meine, wenn die Pakistani eine Atombombe haben, meine, dann kann man sich noch vorstellen, dass noch relativ viele Länder eine solche da mal haben könnten. Und was Sie sagen, stimmt natürlich. Das ist auch etwas das Argument, das ich jetzt in Russland stark höre, wo man sagt, ja, das wird jetzt natürlich ganz klar die Proliferation antreiben, weil jeder wird sich sagen, ja gut, also wenn jetzt die Iraner eine gehabt hätten, dann wären sie nicht, dann hätten die Amerikaner nicht so reagiert, wie sie es getan haben. Also das ist dann das Gesetz der, wie sagt man denn, der unbeabsichtigten Konsequenzen. Das kann hier kommen. Noch eine Bemerkung vielleicht kurz zu dem, was Sie gesagt haben zu Trump. War da im ersten Moment auch etwas schockiert, oder wie Sie da aus den Verhandlungen gleich rausgeschossen haben. Habe ich dann aber in zweiter Instanz auch überlegt, ja gut, eigentlich ist er doch relativ transparent eingestiegen. Trump hat gesagt, wir machen Verhandlungen, möchte meine Ziele da erreichen, aufhören mit all diesen angereicherten Dingen, Raketen müssen weg und so weiter, also diese Forderungen, die sie hatten. Und wenn ihr nicht spurt, wenn ihr das nicht erfüllt, dann greifen wir euch an. Also er hat das eigentlich gesagt und er hat es ja auch dokumentiert mit dieser Armada. Mhm. Und das muss uns auch ein bisschen eine Lehre sein, denn viele haben damals, auch ich, nicht damit gerechnet, dass die Russen einmarschieren in die Ukraine. Man hat gesagt, ja gut, das ist einfach eine Druckkulisse, damit Verhandlungen kommen. Putin wird jetzt ja wohl da nicht einfach einmarschieren, der ist viel zu klug, viel zu kühl, viel zu strategisch. Und vielleicht ist auch eine Lektion jetzt dieses Kriegs, dass eben wenn große Truppenkonzentrationen irgendwo stattfinden, bist du auf der sicheren Seite, wenn du mit einem Krieg rechnest.
Ja, also unabhängig davon, ja, aber der Einmarsch natürlich Russen in der Ukraine ist natürlich ein absolutes Desaster. Also es war klar, dass wenn man in ein anderes Land reingeht, dann ist es halt 1-10, also 10 Soldaten, die dann der Angreifer verliert gegen einen vor Ort. Und genau ist es ja gekommen. Und jetzt reden wir von 4 Jahre, 5 Jahre Krieg bald. Und er hat gerade mal, glaube ich, nicht mehr den ganzen Donbass irgendwie eingenommen. Aber dafür Millionen Menschen sind tot. Das ist schrecklich. Sehen Sie denn die Möglichkeit, dass vielleicht, wenn das Mullah-Regime wirklich weg wäre, also wenn auch die Iraner, und das sagen ja Netanyahu und Trump, dass sie eigentlich die Bürger den Regimewechsel initiieren müssen, dass sie nur Hilfe schicken können, nur Beistand haben können. Ich glaube, wir sind uns auch einig, mehr Hilfe werden sie nie bekommen, um Freiheit zu erlangen. Glauben Sie denn dann, dass dann, was vielleicht Einmaliges in unserer Lebzeit passieren könnte, nämlich tatsächlich Frieden im Mittleren Osten?
Also ich glaube das nicht. Ich einfach aus der Tatsache heraus, weil der Nahe Osten, das ist für mich so ein rätselhaftes Gelände. Das ist ja zum einen, ich weiß nicht, was dort eigentlich los ist, aber zum einen werden dort die Menschen zu der größten Genialität überhaupt befähigt. Das ist die Wiege von Zivilisationen, von gewaltigen Hochkulturen. Übrigens gehört die persische auch dazu. Vielleicht auch etwas das Problem der Perser, dass sie haben ja den Ruf, sehr arrogant zu sein. Und ich habe einmal die These gehört, dass die einfach mit dieser Atombombe die sie gar nie hatten und auch nie in der Nähe waren von so einer Atombombe. Aber sie haben dermaßen mit dieser Atombombe da herumjongliert, mit der imaginären, und haben mit der versucht, Verhandlungen herauszuholen und Erfolge. Jetzt ist ihnen quasi die Atombombe, die sie gar nicht hatten, um die Ohren geflogen. Also ich habe null Mitleid für diese Mullahs, und dieses Regime ist aus meiner Perspektive schrecklich, und ich will mir nicht vorstellen, was das heißt, dort leben zu müssen. Aber mit diesem Regime müssen primär einmal die Iraner selber fertig werden. Und da müssen sie, das ist ihre Hausaufgabe, das letztlich zu lösen. Jetzt, wenn man das einfach so wegfetzt, wie sich das der Trump vorstellt, das ist ja seine Außenpolitik. Ja, ja. Oder er sagt, intervenieren, liquidieren, gefangen nehmen, Präzisionsangriffe mit natürlich dann eben doch nicht so präzis, und dann delegieren, oder? Jetzt habe ich euch mal die Führungselite abgeschossen oder den Maduro gefangen genommen. Jetzt schaut mal selber, was ihr da macht. Das ist ja sozusagen sein Versuch, eben nicht in diese George W. Bush-mäßigen oder Putin-mäßigen Bodentruppensumpf hinein zu versinken. Ob das jetzt in Venezuela hat funktioniert, aber ja, der Amerikaner ist halt, die sind halt sehr oberflächlich. Das muss man sagen, jetzt auch ohne Überheblichkeit. Die glauben, ja, mit Luftkrieg kannst du das alles machen, minimalinvasiv und so weiter. Und da sind halt schon sehr viele Fragen damit verbunden, ob das dann klappt. Und das kann gewaltig schief gehen. Und ob jetzt mit diesen Bomben, und auch wenn man ein religiöses Oberhaupt einfach so abschießt, sagen wir, was es ist, ist ein religiöses Oberhaupt, ist ein in der schiitischen Glaubensgemeinschaft eine herausragende Figur. Ich weiß nicht, wie man das in unserer religiösen Hierarchie taxieren würde.
Kardinal, sowas.
Ist das ein Papst, ist das ein Kardinal, ist das ein Erzbischof? Ich weiß es nicht, aber ich habe so einfach den Verdacht, das löst doch auch wieder etwas aus. Und das kann nicht, das kann auch von vielen Muslimen und Leuten, die jetzt nicht unbedingt die amerikanische und israelische Agenda teilen und da sozusagen unter den Fahnen stehen, das kann dort natürlich auch wieder Verstörung, Ressentiment, Zurücksetzung, gerechtfertigten Zorn auch auslösen. Und es ist ein Komplex, es ist einfach ein gordischer Knoten, dieser Nahe Osten. Und ich traue keinem, der da irgendwo behauptet, er hätte den Universalschlüssel, um dort die Probleme zu lösen. Ich glaube, das sind so biblische, archaische Auseinandersetzungen, da, wo die einen kämpfen um jeden Millimeter Boden, um dem anderen zu zeigen, dass er keinen Millimeter weiter zu ihm kommen soll. Das sind so ganz archaische Machtprozesse, die abspielen, die man mit dem Begriff der friedlichen Koexistenz und so ein bisschen United Colors of Benetton, da kommst du irgendwie nicht durch. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen und bin bereit, da beiden den Weltwoche Friedensnobelpreis und allen Beteiligten zu verleihen.
Absolut. Also wenn das niemanden kümmert,
wenn sie es hinkriegen. Aber ich bin da, sagen wir mal so, mein Optimismus hält sich in Grenzen, Herr Friedrich.
Ja, das verstehe ich. Meiner natürlich auch. Da muss man auch wieder realistisch bleiben, weil es war halt einfach die letzten 50, 60 Jahre immer ein Pulverfass. Jetzt sagen ja andere Kritiker, sagen ja nicht nur Israel bezüglich Gaza war verheerend, sondern jetzt auch der Irankrieg wird verheerend ändern, und dass die Israelis irgendwie ihren Plan durchziehen mit Greater Israel. Was sagen Sie zu der Aussage? Sehen Sie es als möglich, dass jetzt Israel irgendwie seine Landansprüche, Lebensraum im Osten als Stichwort, irgendwie vergrößern möchte? Oder denken Sie, es geht wirklich nur um den Präventivschlag, um das Mullah-Regime zu enthaupten?
Ja, man muss auch immer ein bisschen natürlich aufpassen, wenn man also diese Begriffsformeln auch aus dem Giftschrank, aus dem Sondermülldeponie der belasteten Formeln nimmt, oder? Ich meine, wenn man es natürlich in solche Kontexte hineinsteht, natürlich, man kann da immer auch Übereinstimmungen finden. Vermutlich hat auch Hitler mal gesagt, 1 + 1 = 2. Deswegen würden wir uns ja von dem jetzt nicht verabschieden. Und sagen wir mal so, dass Staaten ihre Einflusssphären zu vergrößern versuchen, dass Staaten alles daran setzen, dass sie freundliche Nachbarn haben, was, wenn sie die Machtmittel haben, dass man auch Druck ausübt, dass dort vielleicht Politiker ans Ruder kommen, die dann einem selber freundlicher gegenüberstehen. Entschuldigung, Herr Friedrich, das sehe ich ja in der Schweiz.
Ja.
Wenn ich sehe, wie sich da einige der EU-Politiker laufend in unsere Innenpolitik einmischen um darauf hinzuwirken, dass in der Schweiz bestimmte EU-Verträge unterschrieben werden. Hm. Wie übrigens auch Politiker in deutschen Medien, Schweizer Politiker angegriffen werden oder Medien, die da eine kritische Haltung haben. Das ist auch Interessenpolitik. Sie ist in dem Sinn, könnte man sagen, zivilisierter. Das ist quasi die Fußzonenreflexmassage, manchmal etwas der Geopolitik. Aber alle Staaten versuchen das zu beeinflussen. Und der Israel ist einfach ein Sonderfall. Das ist für mich, ist das wie ein Garnisonsstaat, der da aus unglaublich komplexen Geschichtsentwicklungen, an denen auch die Europäer ihren fürchterlichen und verheerenden Anteil haben, in dieser Form zustande gekommen ist. Und dieser Staat ist heute ein belagerter Garnisonsstaat, der über Jahrzehnte hinweg von Feinden belagert wird. Und ja, die Israeli machen nicht alles richtig. Und man kann da auch in die Geschichte eintauchen und stundenlang diskutieren. Ja. Aber die Israeli, und das glaube ich, darf man sagen, haben alle Kriege gewonnen. Sie wurden oft angegriffen. Sie haben auch Gebiete, die sie erobert haben, wieder zurückgegeben. Und ja, sie haben diese Politik der Westbank-Besiedelung, all diese Gebiete, das ist alles hoch umstritten. Ich wage da kein Urteil aus der sicheren Schweiz und da mich auf eine Seite zu schlagen. Aber es ist für mich völlig klar, dass ein Staat wie Israel, der übrigens ein Staat ist, der ja auch Unglaubliches erreicht hat. Das ist, es ist eine Demokratie, es ist eine unglaubliche technologische Entwicklung. Und dass die kein Interesse haben, dass eben ein Land wie Iran mit dieser Vehemenz und mit dieser auch Power die Feinde Israels permanent alimentiert und da jegliche Einigung verweigert, da stört mich dann, wenn es Leute gibt, die einfach immer auf Israel rumhacken. Man findet da sicher Fehler. Aber ich muss sagen, da sind auch auf der anderen Seite passieren Dinge, habe ich volles Verständnis, bin ich froh, dass wir da nicht leben. Auf der anderen Seite sehen wir da natürlich auch Gegenentwicklungen, Saudi-Arabien, die Abraham Accords, Staaten auch in der arabischen Welt, die, so nehme ich das wahr, mit Israel immer bessere Beziehungen haben. Die Palästinenserfrage ist vielleicht von der Hamas auch deshalb so vehement und terroristisch zurückgebracht worden, weil die gespürt haben, dass ihnen die Fälle etwas davonschwimmen, dass eben andere Regierungen mit Israel eben konstruktiv zusammenarbeiten, muslimische, islamische Regierungen, sunnitische Regierungen aus der Region. Also ausgeschlossen ist das nicht. Und noch einmal, Israel, Netanyahu macht sicher Fehler, aber da auf die Gefahr, mich jetzt da bei den vielen Netanyahu-Kritikern unbeliebt zu machen, die Weltwoche ist eine Zeitung, in der wir noch manchmal fast pointierter, nein, definitiv pointierter, auch einmal den Netanyahu als den Titanen von Jerusalem und einen der größten Staatsmänner der Weltgeschichte gefeiert haben. Ja, ich bin dann halt auch der Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten und nehme mal die Position ein, dass ich da die am Pranger stehen, etwas in Schutz nehme. Gebe allerdings zu, beim Mullah-Regime fällt mir diese Rolle dann doch sehr schwer.
Das war auch interessant. Also ich habe das auch gesagt, dass ich das Mullah-Regime keine Tränen nachheulen würde. Und dann wird man dann tatsächlich von Leuten als Zionist oder gekauft oder als Kriegstreiber dann tatsächlich diffamiert. Das ist schon spannend. Vor allem teilweise aus der gleichen Community, wo man früher gesagt hat, also man begibt sich jetzt eigentlich aufs gleiche Niveau wie damals während der Corona-Jahre, dass man da auch gesagt hat, also wir müssen doch den Diskurs leben, man muss miteinander sprechen und so weiter. Aber ich bin ganz bei Ihnen diesbezüglich. Sie kennen ja Viktor Orban ganz gut und das fand ich eine ganz spannende Geschichte, die würde ich gerne mit Ihnen auch kurz aufgreifen. Und zwar hat ja Zelensky ihm gedroht mit Gewalt de facto, mit Soldaten und Militär, weil er das Geld nicht freigeben möchte. Haben Sie da irgendeine Reaktion aus Budapest gehört oder was sagen Sie zu der Äußerung?
Diese Reaktionen waren ja ziemlich unüberhörbar, wie Sie sich da dezidiert geäußert haben. Wenn Sie bei solchen Dingen... Da muss ich auch sagen, das ist ja auch so eine Abrissbirne der Wirklichkeit. Und ich frage mich einfach, wie lange noch sozusagen der berühmte Catilina-Dialog beziehungsweise die Catilina-Rede von Cicero, wie lange noch willst du uns hier an der Nase herumführen? Wie lange noch will man eigentlich in Brüssel und in Berlin an diesem, also wirklich ungesunden Zelensky-Kult festhalten? Ich habe ja auch Verständnis, dass sich die Ukraine wehrt etc. All diese Dinge natürlich, aber vielleicht hätte mal eine Regierung in Kiew auch darauf achten sollen, dass man gegenüber Russland eine Politik betreibt, die nicht unbedingt darin endet, dass es dann zum Krieg kommt. Es gehören in jedem Konflikt, das wissen wir auch aus Beziehungen im privaten Bereich, immer zwei Seiten. Und ich meine, für mich hat jetzt dieser Moment mit Präsident Zelensky, der einem EU-Ministerpräsidenten droht, einem Ministerpräsidenten einer Organisation, die zu den allergrößten Unterstützern der eigenen Regierung gehört, dem mit Soldaten gedroht. Dies vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte Ukraine, Ungarn, dass es da noch ungarische Minderheiten gibt, die zum Teil auch in den Krieg geschickt werden. Ich habe mir in dem Moment gefragt, hat Zelensky komplett den Verstand verloren? Oder ist er auf einem Drogentrip? Ich weiß es nicht. Hat er bewusstseinserweiternde Substanzen genommen, dass er so etwas erzählt?
Oder einschränkend, bewusstseinseinschränkend eher.
Fühlt er sich eigentlich so sicher, dass er gegenüber Brüssel und Berlin mit allem durchkommt? Und für mich ist das ein Alarmzeichen gewesen. Ich habe das eigentlich als Symptom gesehen, dass offensichtlich wir den Präsidenten Zelensky in einen derartigen Geisteszustand des Größenwahns hineinversetzt haben, dass der da einem EU-Staat mit Krieg droht. Und das Beschämende ist ja, aus Brüssel habe ich gar nichts gehört. Ich
meine, das ist der Hammer.
NATO, das wäre ja dann NATO-Beistandspflicht, Brüssel-Beistandspflicht. Und das entlarvt natürlich auch dieses ganze hohle Gerede über EU-Solidarität. Hm. Auch in der EU regieren am Schluss die nackten nationalen Interessen. Und dann sind mir einfach solche Kettensägenpolitiker wie Trump, bei dem es viel zu kritisieren gibt. Ich gehöre wirklich nicht zum Fanclub, aber ich gehöre auch nicht zu seinem Verrechten. Ich finde vieles interessant und gut, was er macht. Aber da ist mir dann diese brachiale Art lieber. Das ist ehrlicher. Trump markiert nicht den Heiligen und darum ist er auch kein Scheinheiliger.
Ja, das ist das Problem, dass natürlich viele immer denken, wenn man eine Aktion von einem Politiker gut findet, dass man gleich ein Fanboy ist, ist man aber nicht. Man kann bei Putin Sachen gut und schlecht finden und genauso auch bei Merz oder bei Meloni oder eben auch bei Donald Trump. Ach so? Apropos, was noch ganz witzig, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber die künstliche Intelligenz von X, also Grok, hat jetzt mal die Überprüfung des gesamten Korpus der geltenden EU-Rechtsvorschriften abgeschlossen. Und empfiehlt, dass knapp 90% gelöscht werden können. Vielleicht könnte sogar die ganze EU gelöscht werden. Glauben Sie denn, dass die Schweiz vielleicht mal Mitglied der EU wird? Weil da gibt es ja Bestrebungen.
Also nur 90%?
Ja, wahrscheinlich werden es mehr. Grok ist nicht die beste KI.
99,99.
Wahrscheinlich,
100%. Ja. Mich würden diese 10% noch interessieren, die da Grok gefunden hat. Also in der Schweiz ist ja auch so, wissen Sie, das ist ja auch so eine Facette, müssen wir auch mal besprechen. In der Politik ist es ja so, jetzt auch in Deutschland haben sie einen Bundespräsidenten ex Grauk, der sagt, also Journalisten sollten der Wahrheit verpflichtet sein und sollten sich für die Demokratie einsetzen. Ich wünschte, die Politiker würden sich an das halten. Aber es gibt ja keine größeren Fake-News-Fabriken als die Staaten und die politischen Parteien, die sich jetzt auch noch aufschwingen, den Journalisten zu erzählen, was Wahrheit ist. Und die Journalisten lassen sich's auch noch gefallen. Und das ist natürlich auch bei der EU ein großes Problem, diese Unehrlichkeit, nicht diese institutionalisierte Unehrlichkeit jener, die dann aber sagen, wir bestimmen, was Information ist, was Desinformation ist. Jeder, der uns kritisiert, ist quasi ein Propagandist des Bösen, ist ein Landesverräter. Und das ist genau das Problem der EU-Beitrittsdiskussion in der Schweiz. Sie wird unehrlich geführt, auch von Seiten unserer Regierung. Es würde nie jemand sagen, die Schweiz tritt der EU bei. Da wüssten alle, da findest du vermutlich bald einmal, nicht einmal mit dem Elektronenmikroskop, noch genügend Leute, die der Meinung sind, die Schweiz müsse der EU beitreten. Man sagt dann nein. Die Schweiz bleibt unabhängig, aber wir schließen institutionelle Verträge ab. Die bedeuten, dass die Schweiz dann die Gesetze, die Rechtsakte der EU auch in der Schweiz übernehmen muss, in wesentlichen Punkten. Ja. Also ein massiver Verlust an Unabhängigkeit. Und das ist eine ganz jetzt hart umkämpfte Debatte. Das ist nicht gesagt, wie das herauskommt. Ich glaube nicht, dass man sich dieser EU-Unterwerfung jetzt, dass man die entscheiden wird von Seiten der Bevölkerung. Aber 70% unserer Parlamentarier sind der Auffassung, dass diese Verträge im Interesse der Schweiz sind. Wenn also in Zukunft in Brüssel Gesetze gemacht werden, die in der Schweiz gelten, und ich weiß, Sie gehören vermutlich auch dazu, viele Deutsche, viele Österreicher, viele EU-Bürger fragen sich, was ist denn eigentlich mit der Schweiz los?
Ja.
Seid ihr nicht mehr ganz bei Trost? Was führt ihr für Diskussionen? Und deshalb kann ich im Sinne eines rückwirkenden Disclaimers sagen, alle meine Kritik an der Schlafwandlerei in den Ländern, die wir heute besprochen haben, die treffen alle auch auf uns zu. Wir
Leider.
Sind selber auch verblendet und wohlstandsverwahrlost. Und hoffentlich tragen diese schlimmen, schrecklichen Kriege ein bisschen dazu bei, dass man wieder aufwacht und sich aufs Wesentliche besinnt, aufs Wesentliche konzentriert. Frieden mit Russland, Energielieferungen möglichst breit aufstellen, keine Abhängigkeiten, viele Fluchtwege. Dieter Bohlen hat gesagt, Deutschland solle neutral werden. Danke, Dieter Bohlen, das sage ich schon seit 3 Jahren. Man könnte dieses schweizerische Konzept übernehmen. Haltet euch aus fremden Kriegen raus, redet mit allen, seid mit allen freundlich, macht dir nichts zu eigen, auch nicht den Trump. Dann bist du nämlich auch nicht enttäuscht, wenn er etwas macht, was dir nicht gefällt. Bleib dich selbst. Deutschland ist beautiful. Switzerland is beautiful, small is beautiful. Hören wir auf, gerne Große sein zu wollen, uns da einzumischen, aufzuplustern und dabei unsere eigenen Länder zu ruinieren.
Ja, es gilt eigentlich für jedes Land. Jedes Land könnte neutral sein, liebevoll sein. Also make Germany, make Europe, make Switzerland, make the world great again. Eigentlich könnte es ja heißen, man könnte ja so viel erreichen. Und das zeigt aber auch, was wir am Anfang gesagt haben.
Die wahre Größe, Herr Friedrich, liegt im Kleinen. Das ist die Geheimnis, das ist das, die Geheimformel der Schweiz.
Small
die
is
wahre
beautiful.
Größe ja. liegt im Kleinen.
Absolut. Ich glaube auch an kleine, also small is beautiful, kleine Sachen sind machbare, überschaubare, dezentrale Systeme. Aber wir leben halt ja gerade auch diesen Paradigmenwechsel, diese Zeitenwende. Alles bricht sich auf. Wir sehen eine ganz große Transformation politisch, geopolitisch und so weiter, wie am Anfang schon erwähnt. Zu guter Letzt auch eine Abrissbirne der Realität war, glaube ich, und da hat ja die Weltwoche auch drüber berichtet und geschrieben, natürlich die Epstein-Files, wo wir gesehen haben.
Ja, schön, dass Sie das noch ansprechen.
Ja, natürlich muss ich ja, weil das war ja vor Jahren noch eine Verschwörungstheorie und wir wissen ja, dass die Halbwertszeit der Verschwörungstheorien immer geringer wird und es gibt eigentlich keine Verschwörungstheorien mehr. Wir müssten neue erfinden, weil da klangen auf einmal die großen Presseorgane, egal ob es dann die FAZ war oder die SZ oder der Spiegel, die klangen dann eigentlich wie QAnon-Boards, als sie dann berichtet haben. Geben Sie mir kurz ein Feedback. Ist es auch ein Puzzleteil zum Aufwachen, zum Durchbruch der Realität, dass wir jetzt einfach wissen, wir werden wohl da von ein paar gestörten, pädophilen Eliten regiert?
Also 100% ist natürlich das auch eine ernüchternde, desillusionierende ja. Sache. Und ich will jetzt mal abstrahieren von den strafrechtlichen Dingen, von den Bereichen, die da eben sogar mit bis in Kindheit, Kindermissbrauch gehen. Ich kann das strafrechtlich nicht beurteilen nach diese Urteile, ja. die es da gibt, was nicht gibt, was da widersprochen ist. Ich schaue einfach diesen Skandal um Sex, Macht und Geld,
ja.
den schaue ich an, diese Files, die da rausgehen, übrigens eine Orgie der Vorverurteilung. Man muss immer sagen, die Amerikaner hatten diese Files, die Strafverfolgungsbehörden hatten die jahrelang. Ja. Und ich habe jetzt nicht gehört, dass da irgendwelche Strafprozesse daraus hervorgegangen wären. Also das ist strafrechtlich, glaube ich, ist an diesem Fall Epstein nicht so wahnsinnig viel dran. Moralisch, die Empörung ist natürlich gewaltig. Aber das Schöne, und jetzt, man darf ja das isoliert betrachten, das für mich Positive an diesem Fall Epstein ist doch einfach die Entzauberung dieser globalen Elite der Scheinheiligen oder der Scheinelite der Pseudoheiligen, wie sie jetzt alle da, diese Konferenzpilger da und Prediger, Bill Gates, der Superwohltäter, der ja. Afrika rettet und der uns erzählt hat am World Economic Forum, wie wir reden müssen und all diese Supergutmenschen, Peter Mandelson und die ganze Labour- und Linkselite, die sind ja da in diesem Netzwerk knöcheltief drin und die stehen jetzt einfach entzaubert da. All diese Pseudoheiligen sind ja. als Scheinheilige entlarvt. Also der ganze faule Zauber, dieser Schein und diese Ernüchterung, diese Desillusionierung, das finde ich hier das Heilsame, dass man einfach feststellen muss, ja, also da sind jetzt auch wieder Leute überhöht worden in der Vergangenheit und alles hat sich da um diesen merkwürdigen Hochstapler, Betrüger, allerdings eben auch Frauen, Frauengender oder Märktenhändler, ja. das kann ich nicht beurteilen. Aber herumgedrängt, das ist doch auch eine Geschichte einer Entzauberung und einer,
absolut, der ein Kaiser ist nackt.
Ja, all die da hochgeschaut haben und da ehrfurchtsvoll. Oder und vielleicht auch solche, die mit Neid hingeschaut haben. Was sind das für Wissenstour? Ja. Die dürfen sich jetzt zu Recht bestätigt fühlen.
Genau, und außerdem merkt man auch, dass von diesen Delinquenten die Ideen, die ja generiert haben oder propagiert haben, dass die ja auch alle in sich zusammenbrechen. Egal, ob es Klimawandel oder grüne Transformation. Also vielleicht hatten die sogar eher negative Energie oder Absichten mit ihren vorgestellten Projekten, die sie da immer wieder gebracht haben. Egal, ob Impfkampagnen oder was auch immer. Vielleicht nur daraus dann einen Schuh, dass die vielleicht dann auch nichts Gutes im Schilde geführt haben, sondern eher gegen die Menschheit agiert haben. Und es zeigt auch natürlich, dass die Spinner und Verschwörungstheoretiker von gestern wohl die Realisten von heute sind.
Ja, ob all diese Verschwörungstheoretiker da die Realisten sind, das würde ich bezweifeln. Aber einige der sogenannten Verschwörungstheorien haben sich also rückwirkend als ganz präzise Beschreibungen der Wirklichkeit erwiesen. Und so gesehen kann man vielleicht auch mal diese überhebliche Schuhabputzer-Formel da des Verschwörungstheoretikers, die kann man vielleicht auch mal zu den Akten legen. Mhm. Und bevor man mit solchen Invektiven arbeitet, vielleicht sich mal damit auseinandersetzen, warum eigentlich so viele Leute angeblichen Verschwörungstheorien anheimfallen. Vielleicht eben auch deshalb, weil eben die sogenannten offiziellen Erzählungen dermaßen haarsträubend falsch sind, dass sie einfach nicht geglaubt werden, nicht überzeugend sind.
Ja. Und es gehört ja auch zu diesem Aufwachprozess, zu diesem Durchbruch der Realität, dass die Menschen einfach merken, dass sie oftmals von den etablierten Medien, aber auch von der eigenen Politik und Regierung angelogen werden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu und zum Paradigmenwechsel, in dem wir uns befinden. Ich habe dir ja im Buch beschrieben, Sie schreiben es jeden Tag oder jede Zeit in der Weltwoche. Dahingehend kann ich natürlich ihr die Lektüre der Weltwoche weiterhin empfehlen, einfach um auch in den Diskurs gehen zu können, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Auch ich lese ab und zu den Spiegel, die SZ und die Zeit, natürlich um zu sehen, was falsch läuft oder wie andere vielleicht ticken. Es ist wichtig, dass wir aufeinander zukommen, reden. Ich bin auch gespannt auf euer Feedback natürlich zu den Aussagen von Roger Köppel. Würde mich interessieren. Ich lese auch die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr beim Kanal von der Weltwoche vorbeischaut, aber auch bei mir. Lasst gerne Abo da auf beiden Kanälen. Empfehlt das Gespräch weiter und lasst mich wissen, ob wir bald wieder ein Gespräch mit Herrn Köppel machen sollen. Herr Köppel, Ihnen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir an Ihren Weisheiten, an Ihren Aussagen teilhaben durften. Also für mich immer wieder bereichernd und ich freue mich wieder, wenn wir uns wiedersehen sollten. Bis hoffentlich ganz, ganz bald. Liebe Grüße in die Schweiz.
Ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, und auch die Aufforderung an alle, wenn irgendetwas gesagt wird, was nicht einleuchtet, sofort dagegenhalten, sofort schreiben.
Rede und
Gegenrede ist die Essenz von
allem. Diskurs, Debattenkultur, die ist unter die Räder gekommen und wir beide stehen auf jeden Fall dazu, sind für konstruktive Kritik immer offen und uns geht's, glaube ich, das merkt man ja auch, einfach um die Wahrheitsfindung, um die Menschlichkeit, dass die Welt eine bessere wird und dafür tun wir auch alles, jeder auf seine Art und Weise und ihr hoffentlich auch. Jeder kann die Veränderung sein, die er wünscht, man muss es nur tun. Also, bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt tapfer. Tschüss.
Tschüss.